herzlich willkommen beim Aufnahmeschluss, dem Format, bei dem wir uns nicht notwendigerweise vorbereitet haben, natürlich das Wissen noch mitnehmen aus der vergangenen Episode und es ist alles ein bisschen lockerer.
Im Idealfall. Im Idealfall nehmen wir noch das Wissen mit aus der vergangenen
Episode. Ich bin jetzt eigentlich dran mit an Moderation.
Ach so,
unangenehm. Okay. Genau. Und deswegen wünsche ich euch einfach erstmal einen guten Start hier in die Folge.
Jesus.
Es ist ungeschnitten in der Regel, außer Jona erzählt super viel Blödsinn. Und ja, es geht um den Philosophen Karl Popper und hauptsächlich um die Idee seiner offenen Gesellschaft und noch Fragestellungen, Ideen, die ein bisschen übrig geblieben sind. Vielleicht auch Kritik, die man nochmal hat. Und da schauen wir mal. Wir sitzen jetzt hier. Wir beide haben ein kleines Getränk vor uns und Hafercookies und essen tatsächlich Hafercookies. Und ja.
Die Idee ist so ein bisschen, um das nochmal, müssen wir nicht in jeder Folge sagen, aber hin und wieder mal, warum wir das Ganze hier machen, weil wir gemerkt haben.
Wir sagen es in jeder Folge.
Bisher. Echt? Na gut, dann sage ich jetzt auch nochmal. Why not? Am Ende so einer Episode haben wir oft noch Gesprächsbedarf. Und warum nicht da einfach, okay, die eigentliche Aufnahme ist vorbei. Wir sind fertig, wir haben diesen Podcast erfolgreich produziert und hochgeladen. Aber danach ist ja immer noch Gesprächsbedarf da. Und warum da nicht einfach dieses Mikrofon hier noch laufen lassen? Und das machen wir jetzt.
Wir haben uns ja mit der offenen Gesellschaft befasst. Und wir haben mal so grob halt dieses Widerlegungsprinzip, dieses Falsifikationsprinzip angewandt auf die Wissenschaften und dann auf die Gesellschaft. Ja, auch geguckt, was zeichnet so eine offene Gesellschaft aus? Und dann vielleicht gleich provokante, mehr oder weniger provokante Frage. Naja, dieser Schutzmechanismus der Falsifikation, reicht der denn wirklich aus, um nicht in ein geschlossenes System wieder zu geraten? Also ist das wirklich das Entscheidende?
Deswegen, aber da haben wir auch tatsächlich in der Folge ja ein bisschen drüber geredet, dass dieser Begriff offene Gesellschaft, versteht man super viel darüber und halt irgendwie eine liberale Demokratie. So, und dann haben wir, okay, gesagt, klar, Popper sagt mit diesen Falsifizieren, es ist sozusagen das Prinzip der Demokratie, was da abgebildet wird, ne? Dass du immer wieder Regierungen abwählen kannst. Aber ich habe ja gesagt am Anfang, liberale Demokratie, und das Wort liberal umfasst ja auch nochmal sehr viel mehr als nur demokratisch zu sein, so, ne? Und deswegen sind wir ja im Podcast dann auch so ein bisschen zu dem Wert, dem Karl Popper sehr wichtig war, mit der Toleranz hingegangen, ne? Da konnte man ja dann schon viel mit erklären. Du musst tolerant anderen Menschen gegenüber sein, außer sie sind selbst nicht tolerant, ne? Also Intoleranz wird nicht toleriert. Aber ansonsten
als Minimalprinzip, ne? Toleranz, weil Toleranz gerade beinhaltet, dass ich etwas anderes ablehne. Nur dann toleriere ich. Sonst bin ich vielleicht schon eine Akzeptanz oder wo auch immer. Das zeichnet gerade Toleranz aus. Ich lehne den anderen ab und trotzdem.
Minimal.
Genau,
so Minimalprinzip. Das hatten wir da auch betont, weil ich auch erst dachte, als du das gesagt hast, okay, Toleranz ist auch wirklich nicht so viel, weil du kannst ja auch, wenn du sagst, so gut, ich bin, also das ist ja schrecklich, wenn jetzt jemand heute sagt, ja, homosexuelle Menschen toleriere ich. Hm. Das willst du ja nicht hören. So, das ist ja furchtbar eigentlich. Ne? Also aus heutiger Sicht wäre das ein Rückschritt wieder, weil wir hoffentlich nicht mehr bei der Toleranz von queeren Personen sind, sondern bei der mindestens Akzeptanz.
Ja.
So,
ja.
Ne?
Ja, absolut, klar. Und dann, würdest du aber schon sagen, dass dieser Schutzmechanismus, dass ich Regierungen als Hypothesen verstehe, die immer auf Zeit sind. Reicht das wirklich aus?
Also erstmal, es ist ja nicht nur das als dieses eine Prinzip.
Ja.
Sondern es ist ja eigentlich so kritischer Rationalismus, ne? Das ist ja eigentlich so eine Denkart, wenn man so will.
Mhm.
Also soweit, ne, ich habe es ja jetzt nicht gelesen, ich habe jetzt nicht Karl Popper studiert, aber so wie ich es jetzt in dem letzten Podcast verstanden habe, ne, soweit kann ich ja jetzt auch nur das wiedergeben.
Ja.
Und da haben wir gesagt, okay, kritischer Rationalismus. Ich versuche Theorien, die ich aufstelle, oder dann übertragend Regierungen, die ich wähle, als quasi Theorien, die ich aufstelle, die kann man auch widerlegen. Die kann man auch abwählen.
Ja.
Und warte, wo wollte ich jetzt hin? Genau, dass das, dieser Gedankengang, dass man immer kritisch ist und immer nicht versucht, etwas zu beweisen, zu belegen, sondern immer versucht, etwas zu widerlegen.
Mhm.
Das ist ja eigentlich der interessante Punkt. Also gar nicht nur, okay, Demokratie und man wählt immer wieder was ab, sondern dieser Gedankengang dahinter.
Ja, ja.
Könnte ja theoretisch vielleicht auch irgendwie anders aussehen.
Dann weiß ich nicht. Dann grabe ich den mal sofort auf. Ne, das ist so klein schrittig mit diesen einen Gedanken. In der Forschung ist es ja in der Regel so, dass die WissenschaftlerInnen dann die Theorien aufgreifen, sie im besten Falle auch verstehen und dann falsifizieren, widerlegen und dann entsteht eine neue Theorie oder die wird halt verworfen.
Oder halt angepasst, ne?
Das genau, ist ja wird auch angepasst, so. Verworfen.
Und das ist ja auch in der Politik so, wenn man jetzt sagt, okay, Grundeinkommen passt vielleicht nicht. Vielleicht muss ich aber nicht das Grundeinkommen verwerfen, ja, sondern nur ein paar Stellschrauben verändern. Das kann ja auch sein.
Ja, genau. Und dieses Prinzip kommt ja aus den Wissenschaften, der Falsifikation.
Genau.
Ja. Ja. Jetzt haben wir das Problem natürlich in der Gesellschaft, dass wir nicht nur Wissenschaftler hier haben.
Ja.
Ich muss. Ja.
Ich bin halt auch jemand, der... Ich hab, ja, es stimmt, weil ich bin, und das ist einfach auch eine Sache, die ich letztens so ein bisschen gemerkt habe. Ich habe so einen bescheuerten Persönlichkeitstest gemacht und da kam heraus...
Mariona ist angeblich Philosoph. Rollen verwechselt.
Und Micha ist unwissender. Nein. Nee, bei mir kam tatsächlich... Logiker raus, ne? Also, und dann war das so ein Bild von so einem kleinen Wissenschaftler.
Darüber. Philosoph. Also,
es ist schon irgendwie, dass ich, ist jetzt nicht so, würde ich jetzt zumindest sagen, dass ich keine Emotionen verspüre. Aber, es ist schon, dass ich vermutlich sehr rational irgendwie denke. Absolut. Und Argumente gegeneinander aufwege und so, ne?
Ja.
Und deswegen ist es auch einfach eine Perspektive, die ich dann vielleicht schnell nachvollziehen kann. Aber ich weiß, und jetzt auch gerade irgendwie ist mir das nochmal bewusst geworden, dass es auch da draußen einfach Menschen gibt, und das ist ein Großteil der Menschen, die natürlich auch rational sind und rational denken und Argumente abwägen können, aber bei denen das vielleicht nicht so eine starke Gewichtung hat wie bei mir.
Ja, also einmal irgendwie mit einer, ja, auf so einer Überzeugungsmotivationsebene in so einem politischen Sphären, also ja, da fällt mir so eine Denkerin wie Martha Nussbaum ein, vielleicht der eine oder andere kennt sie vielleicht,
vom Namen,
die hat über politische Gefühle gesprochen oder geschrieben. Die
gesprochen nie, nur geschrieben.
Nur geschrieben. Hat sich auch viel mit Gerechtigkeitstheorien befasst. Und ja, scheinbar sind Gefühle in so politischen Sphären total zentral. Und bei Popper ist es ja jetzt so, wenn ich mal jetzt so ein bisschen gemein sein will, das übernehme ich jetzt einmal, in den Wissenschaften, klar, die Wissenschaftler haben eine gewisse Grundausbildung, sind vielleicht alle so ein Typ Jona, und dann erkennen sie auch die Hypothesen und schaffen sie zu falsifizieren, aber wer ist das denn jetzt in der Gesellschaft, der diesen Job einnimmt?
Ja.
Also, ist das der einfache Michael, der hier in seiner Wohnung sitzt und jetzt hier sogar nochmal studiert hat, sogar ein bisschen Ahnung vielleicht davon hat? Oder
ja,
ne, ist es der Straßenarbeiter wie Karl Popper damals, der dann auf einmal, ja, wer ist das da, der, ja,
okay. Oder halt auch Leute, die offensichtlich halt nicht so viel Ahnung haben einfach, ne?
Ja.
So, und deswegen dachte ich auch schon, wir hatten ja vorhin gesagt, Platon hatte da ein anderes Bild. Ne?
Genau, so eine Experten.
Genau, dass Experten darüber entscheiden, was denn für die Bevölkerung am besten ist, weil die Bevölkerung selbst hat ja keine Ahnung. Ne?
Genau.
Das sind ja die Philosophen, die eine Ahnung haben. Ja, ne?
Die Wissenschaftler.
Ja, genau. und da, das war ja auch nochmal, also wir leben ja auch heute in einer ganz anderen Zeit, ne? Und ich glaube, das ist auch wirklich einfach interessant und wichtig. Heutzutage kann ja wirklich jeder auf eine gewisse, also man kann sich einfach bilden und weiterbilden und auch Experte werden, zu einem gewissen Grad zumindest, in Politik oder einfach einen Überblick darüber haben, was gerade wo stattfindet, ne? Wenn ich mich einfach informiere, ja auch jeden Tag Nachrichten lese zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass das damals nicht so leicht war.
Ja.
Dass man einfach auch nicht so viel Freizeit hatte, sich mit Politik zu beschäftigen, wie das heute der Fall ist. Heutzutage kannst du ja nach draußen gehen auf die Straße und jeder hat eine politische Meinung. Kann ich mir vorstellen, dass das damals noch nicht so der Fall war und deswegen vielleicht Platon auch eher...
Ach, bei Platon müsste jetzt...
Genau.
Ah, okay, deswegen Platon damals auch, Karl Popper war, Alter, dann hätte ich ihm gleich was...
Nee, genau, ich meinte mit damals Platon, dass er deswegen gesagt hat, okay, Expertokratie, weil die das Volk, das muss sich darum kümmern, dass wir hier überhaupt irgendwie, dass die Landwirtschaft funktioniert, was weiß ich, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber deswegen könnte ich mir das so vorstellen. Aber dass wir natürlich auch heute in der Gesellschaft leben.
Ganz kurz, da fällt mir noch...
Ja.
Merkt ihr den Gedanken? Mhm. Aber daher kommt ja auch der Spruch Bauernopfer, ne?
Bauernopfer?
Genau, dass die Bauern sind dann auch zum Beispiel die, die dann vielleicht ja geopfert werden für die großen Ideen.
Ah.
Aber jetzt machen wir weiter.
Schach.
Ja, und wo kommt Schach her? Kann man ja weiter überlegen.
Von Platon.
Das hast du gesagt. Ja, aber das
ist
ja...
auch Spieleentwicklung. Genau, aber dass heute natürlich wir ja auch in einer Gesellschaft leben, die sehr informiert ist, in der Theorie zumindest, und ich meine zum weiten Teil auch in der Praxis, und dass wir deswegen, um deine Frage auch zu beantworten, können wir überhaupt sowas machen wie Demokratie, also macht das überhaupt Sinn, wenn da auch viele Leute sind, die ja einfach auch vielleicht dumme Gedanken haben, so, ne? Und da würde ich meinen, schon, weil ich irgendwie das Gefühl habe, auch man sieht es ja auch irgendwie beim Internet oder sowas, ne? Es gibt so einfach dieses Phänomen von so einer Massenintelligenz und das überrascht mich immer wieder, wenn du auch beim Internet irgendwie ganz vielen Menschen Zugriff auf ein Problem gibst, dass irgendwie diese Masse an Menschen dieses Problem schafft zu lösen, ganz oft. Oder da irgendwas Kreatives draus macht. Als ein Beispiel dazu, ohne dass ich jetzt eigentlich zu weit ausholen will, aber das fand ich dann noch ganz interessant. Es gab mal bei Reddit, so einer Internetforum, so eine Internetplattform, eine Seite, dort konntest du, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, die war einfach leer, weiß. Man konnte aber als Nutzer darauf gehen und einzelne Pixel die Farbe verändern. Von einem Pixel auf dieser riesengroßen weißen Fläche. Und innerhalb kürzester Zeit haben sich da einfach unfassbar tolle Bilder entwickelt und geschaffen. Durch diese Schwarmintelligenz sozusagen, dass ganz viele Leute da weiß nicht, da denkt man ja nicht, okay, die koordinieren sich da so gut, dass das irgendwie klappt. Aber scheinbar klappt das irgendwie? Habe ich da irgendwie ein gewisses Vertrauen auf irgendeine Art und Weise, dass, wenn ganz viele Leute zusammenarbeiten, dass da auch was Gutes bei rumkommen kann zumindest. Kann natürlich auch was nicht so Gutes bei rumkommen. Mhm. Gibt es auch Beispiele dafür. Ja. Aber ja.
Ja.
Also theoretisch kann es irgendwie funktionieren, meine ich nur.
Mhm. Über die Masse dann.
Über die Masse. Irgendwie finde ich das interessant, dass man sagt, okay, so eine ganze Bevölkerung ist im Schnitt scheinbar gar nicht mal so dumm, sondern kann Probleme lösen.
Also die Bevölkerung würde quasi das Kriterium eines Rationalen schon, die Masse ja, der Bevölkerung schon. Würde das schon erfüllen und würde es schaffen.
So Max Mustermann ist gar nicht mal so dumm, glaube ich.
Genau, und würde das dann schon schaffen, Hypothesen, also Regierungen,
rational zu betrachten und dann auch
und zu falsifizieren.
Zu falsifizieren, ohne unemotional zu sein, glaube ich. Aber klar, ich sehe
ohne
auch...
Ohne unemotional zu sein.
Dass man auch Emotionen natürlich hat und zulassen kann. Und ich glaube auch, dass aber natürlich Bevölkerung auch verführbar, wenn man so will, sind. Und da werden dann oft Emotionen angesprochen, wenn man jetzt ist, was sowas wie Populismus, ne? So, und dann werden halt eher Emotionen angesprochen, keine Ahnung, Mindestlohn von 25 Euro für alle. Einfach das mal so gesagt zu haben, ohne dass man wirklich weiß, okay, was entstehen da für Folgen, wie viele Arbeitsplätze fallen vielleicht auch tatsächlich weg, ne? Also, dass man wirklich mal realpolitisch da drauf guckt und dann immer noch schaut, ist das dann immer noch so eine gute Idee? Sind natürlich auch viele irgendwie für zu haben.
Ja. Ja, ja, klar.
Oder auch Moral ist ja auch so schwierig, ne? Wenn wir jetzt wieder beim Dritten Reich sind, bei der NS-Zeit, ne? Wie viele Deutsche dort überzeugte Nazis waren. Ja. Und eben nicht Opfer.
Ja. Ganzen. Ja, haben wir uns ja auch im Hannah-Arendt-Podcast vorgenommen, das Thema, ne? Also, inwiefern die jetzt dann irgendwie auch, ja, einfach Bürokraten waren.
Hm.
Oder tatsächlich überzeugte Nazis, ne? Oder hatten so einen Unwille, hatten, sich in andere hineinzuversetzen. Ha? Vielleicht müssen die gar nicht überzeugte Nazis gewesen sein, sondern die hatten den Unwillen, sich in andere hineinzuversetzen.
Was vielleicht einen überzeugten Nazi ausmacht.
Ja, oder vielleicht auch anderen Gruppen. Und dann ist es vielleicht wieder ein bisschen schwammig. Ja.
Aber ne, also der Punkt bleibt ja.
Ja. Der. Ja. Ich setze da noch so ein kleines Fragezeichen, weil dieses Falsifikationsprinzip ja schon bei dem Einzelnen natürlich, klar, über die Masse sagst du, bei dem Einzelnen natürlich auch schon dann viel Voraussetzungen mit sich bringt. Also, dann musst du ja als, nehmen wir jetzt mal irgendwie unsere Eltern als Beispiel, die müssen ja die Idee des Grundeinkommens zum Beispiel verstanden haben und dann sagen, ich falsifiziere das. Oder was geschieht? Und ja. Geschieht das oder geschieht nicht eigentlich etwas anderes? Geschieht nicht eigentlich, dass unsere Eltern, als Beispiel jetzt, exemplarisch, unsere Eltern sich andere Experten anhören, die sagen, das ist Bullshit, und dann sagen unsere Eltern, ja, das ist Bullshit, weil wir glauben diesen Experten, weil das ist eine gewisse Autorität und die ist auch noch charmant.
Ja.
Und dann findet darüber die Falsifikation statt. Und
also du meinst jetzt Medien sozusagen, ja. Ne, als Experten.
Ja.
Ja, ich höre dann Deutschlandfunk und Deutschlandfunk sagt mir, das klappt nicht. Ne? Ja. Laden auch richtige Experten dann ein, ne? Ja. Also Leute aus der Wissenschaft, die sagen, das funktioniert so nicht, gerade aktuell. Ja gut, klar.
Also ich würde.
Aber die Macht, dann etwas zu wählen oder nicht zu wählen, liegt nicht bei den Experten. Also die Experten können sagen, ja, klappt alles nicht so gut, aber vielleicht haben dann, wenn wir jetzt bei meinen Eltern bleiben, und deinen Eltern ja auch, merken die, ja gut, aber ich habe halt am Ende des Monats mehr Geld auf meinem Konto, durch diese Art der Regierungsform vielleicht gerade, so wie die regiert wird. Oder ich habe vielleicht auch Grundrechte, die eingeschränkt werden bei mir, und das finde ich nicht so gut, ganz konkret. Mir egal, was da ein Experte sagt, ich finde das scheiße, das will ich abwählen.
Hm.
Ne, und das kann man dann selber abwägen, sozusagen.
Ja.
Und das ist so, ja, das ist schon gut.
Ja.
Und man sieht ja auch, dass es klappt auf eine Art und Weise. In Deutschland.
Genau. Gleichzeitig ist es natürlich schon, um das einmal abzuschließen, ist es schon ein sehr rationales Vorgehen. Und wir alle sind dann, ja, schon auch gefragt, uns anzustrengen und uns da hineinzuversetzen und dann zu falsifizieren, würdest du denn sagen, dass Deutschland dann schon eine offene Gesellschaft ist? Das klang gerade so? Als kurzer Einschub?
Ja, ich würde sagen ja, mit dem Hinweis, hey, ich bin irgendein Medienheini, der eigentlich keine wirkliche Ahnung hat. Ne? Also so, ich will jetzt nicht meine Meinung da in Stein meißeln, weil ich das auch ich gute Argumente bestimmt auch dagegen gibt, aber ich will jetzt erstmal sagen,
dieses Grundprinzip,
von grundlegend her, ne, wir leben in einer Demokratie, wir können Regierungen abwählen. Das war ja ein wichtiger Teil der wichtigste, ja, vielleicht sogar, ne, dieses wissenschaftliche Prinzip übertragen auf eine Gesellschaft, was sie dann offen werden lässt. Das haben wir offensichtlich. Ja. Jetzt gerade waren Wahlen in NRW. Ja. Hier.
Was mir noch so ein bisschen fehlt, so vielleicht auch im Sinne Poppers, kann ich mir vorstellen, dass Regierungen, Gesetze, Beschlüsse mehr als Hypothesen gesehen werden und da weniger Angst mit einen Einfluss hat, dass diese auch zu widerlegen sind und dann auch zu verwerfen sind und sich so lange bewähren, solange sie sich bewähren. Und da es da auch dann Mut ist, neue Gesetze auszuprobieren, dass man sagt, dass, weiß ich nicht, die Steueridee war jetzt eine dumme Idee, dazu stehen wir auch und ziehen sie jetzt nicht die 20 Jahre jetzt noch durch, weil wir haben es einmal beschlossen.
Und stimmt, dann, dieses Prinzip haben, glaube ich, noch nicht so viele in der Offenheit auch, wo man dieses Wort jetzt sogar wieder benutzen kann.
Auf beiden Seiten, einmal bei den PolitikerInnen, aber auch bei der Bewertung von uns, die gerade die PolitikerInnen wählen.
Ja. Definitiv. Ja, das ist noch nicht so ein, okay, die probieren das jetzt mal aus, haben gute Intentionen dabei, mal schauen, vielleicht klappt's. Ja. Wenn es nicht klappt, dann wird es halt wieder verworfen.
Ja. Das finde ich, das, ich glaube, da kann
nicht
man.
So Offenheit, ja, vielleicht war man da auch, ne, das ist dann auch viele Leute vielleicht ja auch konservativ. Das würde ich da jetzt zumindest so mit reinzählen, von so einer Grundhaltung vielleicht, die eher sagt, ich versuche eher Dinge zu bewahren. An allererster Stelle. Und ich weiß ja, okay, gerade funktioniert das, zumindest für mich. Irgendwie funktioniert ja alles. Warum dann was Neues ausprobieren?
Ja.
Na, ja, oder auch. Ist ja, kann man ja auch, also weiß ich gerade gar nicht, könnte man, ist es ja auch ein valides Argument.
Ja.
Zu sagen, hey, klappt doch alles irgendwie. Vielleicht geht's noch besser, aber ich will es jetzt auch nicht riskieren, weil immerhin haben wir, na gut, jetzt gerade leider nicht mehr, aber vor wenigen Jahren hätte man noch sagen können, hey, wir haben gerade Frieden in Europa. Lass uns.
Könntest du auch sagen, wir haben Frieden in Deutschland. Könntest du ja jetzt immer noch
oder
sagen.
Genau, wir haben Frieden in Deutschland. Lass uns mal jetzt nicht so viel, na gut, aber vielleicht auch Europa, weil das war auch schon mal anders. Ja. Ne? So, lass uns jetzt mal nicht die großen Sachen neu ausprobieren, weil das ist etwas, was so wichtig ist. Ja, das will ich gar nicht riskieren.
Ja.
Ne? Und jetzt stand jetzt ja leider anders. Jetzt,
genau.
Diese Folge gerade aufgenommen wird am 22.05.
Ja, und mit dieser Argumentation könnte man natürlich auch sagen, die Idee ist es, möglichst in Deutschland niemals in einen Krieg zu kommen. Und deswegen tun wir alles, um uns nicht mit anderen anzulegen. Könnte jetzt ein Argumentationsstrang sein. Wir tun alles dafür, um uns nicht mit zum Beispiel so einer Putin-orientierten Demokratie Regierung anzulegen, um das höchste Gut, als Beispiel, Frieden zu bewahren.
Ja.
Und dann könnte ja auch Karl Popper sagen, vielleicht, naja, lasst diese großen Ideen mal sterben, weil es sterben gerade Menschen. Also lasst uns mal lieber andere Länder auch unterstützen mit dem Risiko, dass wir zur Kriegspartei vielleicht werden, weil lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Die Ideen eines ewigen Friedens, nee.
Lasst uns. Echt, würde er das sagen? Weil da sterben ja auch dann Menschen.
Ne? Ja, ja, aber die Frage ist ja, auf welchen Kosten erhalte ich mir einen ewigen Frieden? Ich könnte mir ja auch einen ewigen Frieden erhalten und ne, dann kannst du ja immer, mit ewigen Frieden könntest du ja auch argumentieren, ja, deswegen sollten Juden nur in Arbeitslagern leben, weil dann haben wir ja einen ewigen Frieden.
Also du meinst so, wie es in der NS-Zeit
genau.
argumentiert wurde.
Ja, also man könnte das ja, bei so ganz großen Ideen kann man natürlich dann sehr viele Schlussfolgerungen ziehen. Und deswegen lass uns gar nicht mit so einer ganz großen Idee anfangen, sondern im Hier und Jetzt bleiben und dann gucken, wie wir damit hantieren.
Ja, wobei ist Frieden so eine große Idee?
Ja, würde ich schon sagen.
Aber ist doch
Weltfrieden und dann kannst du dann, ich bin für Weltfrieden und deswegen Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, wobei würde ich jetzt ein bisschen widersprechen tatsächlich, weil das ja eben gerade, wenn wir jetzt tatsächlich bei diesen realpolitischen, also oder aktuell politischen Debatte sind, Waffen schicken an die Ukraine, damit sie sich verteidigen kann, ja oder nein, so. Es geht ja jetzt nicht darum, wir haben eine große Utopie, Entschuldigung, wir haben eine große Utopie, nämlich Weltfrieden, den wir über die Welt bringen möchten und deswegen machen wir jetzt ganz viele verschiedene Dinge, sondern es kommt ein Aggressor von außen, der versucht hier etwas zu nehmen,
ja, genau,
und wir versuchen das zu verteidigen. Wir versuchen eine Idee, die schon gelebt worden ist, die schon in der Praxis umgesetzt worden ist, nämlich die Idee des Friedens, nur zu verteidigen.
Ja,
das ist jetzt nicht die große Idee, für die ich jetzt Menschen opfer.
Nee, genau, das würde ja Karl Popper auch sagen. Aber ein Argumentationsstrang könnte ja auch sein, wir geben der Ukraine keine Waffen, weil wir für den großen Weltfrieden sind und wenn wir uns mit Russland anlegen, dann ist die Gefahr, dass Krieg ausbricht, auch in Deutschland. Und deswegen schicken wir keine Waffen. Das könnte ja auch eine Argumentation sein. Und dann würde Karl Popper sagen, nee, warte mal, das ist eine tolle große Idee, aber da vorne sterben gerade ganz viele Menschen. Auch da muss der Blick drauf gerichtet sein. Wie können wir denn jetzt denen aktuell helfen? Klar, unsere Perspektiven sind auch wichtig, aber für diese große Idee, sich nicht mit einer Diktatur anzulegen, zum Beispiel auch USA damals vielleicht mit NS-Deutschland, da auf diesen Kosten sterben natürlich auch gerade Menschen. Muss man sich gut überlegen.
Ja, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das die, weil das ja nicht so eine Idee ist, die so nach vorne schreitet, wo ich was Neues will, sondern einfach eigentlich nur was bewahren möchte.
Ja gut, deswegen Weltfrieden hattest du ja vorher auch nicht.
Genau, aber das ist ja nicht die Argumentation gerade von Harald Welzer, Lars Eidinger und Alice Schwarzer etc. An diesen offenen Brief, den sie da geschrieben Precht. Hatten. Precht? Nein.
Ich dachte auch.
Nee.
Der hat auch einen offenen Brief geschrieben.
Ja, aber der dagegen war. Der gegen diesen offenen Brief argumentiert hat, soweit ich weiß.
Also zu viele offene Briefe einfach.
Also glaube ich, oder ja, keine Ahnung, ja. Zu viele offene Briefe, das auf jeden Fall. Die haben ja nicht die große Idee, wir wollen jetzt Weltfrieden schaffen und der erste Schritt dahin ist, der Ukraine keine schweren Waffen zu schicken, sondern die sagen einfach nur, wir wollen keinen Atomkrieg in Europa oder auf der Welt. Und deswegen wollen wir nicht der Ukraine schwere Waffen schicken. Weißt du, das ist nicht diese Utopie, die wir verfolgen. Und deswegen müssen wir jetzt Dinge tun, die vielleicht auch moralisch verwerflich sind. Sondern es ist nun ein Bestehen lassen wollen dessen, was ja eigentlich schon Usus ist.
Ja, und dann begeben wir uns bei der Argumentation natürlich auf so ein, auf eine Ebene von Falsifikation und Überprüfung und Bewähren.
Genau, und das ist
und meine das These Dilemma. War eben, ja, genau, das ist das Dilemma. Meine These war nur, wenn anders argumentiert wird im Sinne eines großen Friedens, dann kann sowas auch folgen. Und da muss man da achtsam
sein. Genau, da muss man achtsam sein. Und das ist natürlich einfach gerade das Dilemma dieser ganzen Sache. Wir können nicht in die Zukunft blicken. Und deswegen ist es so eine, kann man nicht aus seinem Herzen heraus unbedingt sagen, lass uns dort Waffen hinschicken oder lass uns dort keine Waffen hinschicken, weil ich kenne die Zukunft nicht. Das ist keine Hypothese, die ich jetzt schon irgendwie falsifizieren kann oder überprüfen kann. Also, ja, du, na gut, ich kann sie jetzt später überprüfen, aber da ist es im Zweifelfall dann schon zu spät, weil es halt um den Weltfrieden geht.
Hm.
So. Aber ich finde, es gibt mehr Argumente, die dafür sprechen gerade, um diesen Frieden zu bewahren, auch dorthin Waffen zu schicken. Ja. Jetzt in diesem, zu diesem Zeitpunkt zumindest, finde ich.
Wenn man jetzt nochmal auf so einer philosophischen Ebene sich begeben möchte, was ja auch immer spannend ist, können wir nochmal überlegen, für Karl Popper, naja, vielleicht hast du darauf ja eine Antwort, ist die Größe der Gesellschaft eigentlich wichtig? Also kann eine offene Gesellschaft auch eine offene Weltgesellschaft sein? Kann eine offene Gesellschaft eine offene europäische Gesellschaft sein? Also, oder müssen das dann viele kleine offene Gesellschaften sein? Also diese Umsetzbarkeit, die ist ja schon sehr herausfordernd für die
eigentlich gerade teilnehmen. Ich habe vorhin sogar schon dafür argumentiert mit diesen Massenphänomenen und in der Masse kommen dann doch irgendwie auch manchmal gute Sachen raus. Was aber ja eben, habe ich ja auch gesagt, und nicht, leider nicht immer stimmt.
Ja.
Gibt auch Gegenbeispiele. Ich meine nur, in so ganz kleinen Gruppen gibt es auf jeden Fall nicht unbedingt eine Schwarmintelligenz. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da dann 5 Vollidioten vielleicht dabei sind und das ist dann vielleicht schon die Hälfte der Menschen in dieser Kommune.
Ja.
Und dann bestimmen die irgendeinen Scheiß, der doof ist.
Aber wäre dann die Lösung vielleicht eine solche, dass man sagt.
Aber eine offene Gesellschaft in einem großen Stil, meinst du jetzt, oder?
Ja, genau. Also könnte man diese Idee der offenen Gesellschaft auch hin zu einer offenen Weltgesellschaft, also die Welt als Weltregierung, Weltgesellschaft, oder sagst du, naja, das ist auch schon wieder so eine Utopie, so eine große Idee, viel zu viel Gefahren. Ich könnte auch darauf antworten, sonst wenn meine Idee dazu.
Naja, es gibt ja schon Versuche des Ganzen zumindest, ne? Also mit der UN zum Beispiel, das ist ja jetzt gerade keine Regierungsform in dem Sinne, aber es sind ja schon, also die United Nations, die
Vereinigten Nationen,
die ja sich schon auch Ziele gesteckt haben, wo dann die Nationen zumindest, hoffentlich nicht nur symbolisch, aber sicherlich in manchen Fällen auch nur symbolisch gesagt haben, ja, das sehen wir auch so und da wollen wir mitmachen. Da gab es jetzt diese 17 Ziele der Nachhaltigkeit, war das, glaube ich. Ne? Also wir wollen
es sind ja Nationen.
Hunger reduzieren. Wir wollen, genau, es ist noch in Nationen gedacht, aber die kommen zusammen in der UN und haben bestimmte Ziele.
Genau, und wenn es jetzt nur die, also einfach eine Weltregierung geben würde. Also weg von, also die Idee könnte ja sein, von vielleicht einigen von euch auch da draußen zu sagen, warum eigentlich noch in Nationen und Gesellschaften denken? Ist das nicht irgendwie überholt? Lass uns doch mal in so einen ganz weltoffenen, so einer weltoffenen Idee nachstreben und sagen, wir verabschieden uns von Deutschland, Italien, Frankreich und Japan, sondern wir sind Menschen auf diesem Planeten und wir finden gemeinsam Lösungen des Zusammenlebens.
Ja, weiß nicht, ob das jetzt, wenn wir es einfach von heute auf morgen machen würden, so gut funktionieren würde.
Und von heute auf in 2030?
Auch 20, 30 Jahren, glaube ich, schwierig. Also, es sind ja komplett unterschiedliche Bedingungen in unterschiedlichen Ländern.
Ja.
Also auch vom Kapital her gesehen und aber natürlich auch von Überzeugungen, von Werteeinstellungen, gerade westlich sind die Leute ganz anders geprägt als östlich. Also das, ne, es ist ja nicht einfach so, alle Menschen sind irgendwie gleich. Auf rechtlich gesehen im Idealfall ja, aber von der Prägung her nicht. Und es gibt auch ganze Nationen, die in ihrer Gänze rassistischer sind als andere. So würde ich schon meinen. Ohne das zu verallgemeinern, aber es gibt ja schon irgendwie einfach auch Nationen, die dann andere Leute auch als ihre nationalen Vertreter wählen und eben noch nicht falsifiziert, noch nicht abgewählt haben. Das kann man, glaube ich, stand jetzt nur schwierig, so alles über einen Kamm scheren mit einer weltweiten Regierung. Zumindest kommt ein bisschen auf dem Ausmaß an. Ja. Ich fände das schon interessant, der UN ein bisschen, also ein größeres, ja, vielleicht noch mehr zuzutrauen, möglicherweise. Auch gerade bei so Problemen wie Klimawandel, die wir nur als global lösen können. Ne? Mhm. Da wäre es schon interessant, das zu sehen. Aber dafür ist, die Welt ist halt so komplex und so viele unterschiedliche Interessen, dass das, weiß nicht, schwierig auf jeden Fall.
Ja, dazu würde ich noch beifügen und dem beifügen, dass ganz oft, oder das ist auch passieren, wenn man über Nationen spricht, dass man nicht den Trugschluss gehen soll, dass man damit die alle Menschen meint, die in diesem Landteil leben, sondern ganz oft ja auch, wenn man über Nationen spricht, eigentlich über die, die gerade Macht haben, spricht, weil die anderen, weil ja so viel Armut zum Beispiel herrscht in kleinen Dörfern, gar nicht die Möglichkeit haben, sich mal irgendwie politische Gedanken zu machen, weil sie einfach denken müssen, naja, ich brauche jetzt einfach Reis oder was auch immer, ich habe einfach Hunger, ne? Und dass man dann, ja, ne, das ist dann natürlich auch ein Einfluss. Also ich, ne, Nationen sind rassistischer als andere Nationen, nicht im Sinne von alle Menschen, die da leben, sind grundsätzlich super rassistisch, sondern viele haben auch gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwie am politischen zu beteiligen und sind vielleicht im Teilen sogar toleranter in ihrer Subkultur als viele, die hier in Deutschland irgendwie unterwegs sind. Ich glaube auch, dass die Größe der Gesellschaft schon wichtig ist. Ich würde es ein bisschen wie Rousseau halten. Also Rousseau hat natürlich auch einen Philosoph, der hatte so Ideen von so Genf als Idealgröße. Also da würde ich sagen, okay, es geht schon auch größer, wir sind irgendwie digital gut vernetzt, aber so eine Größe von, weiß nicht, von Deutschland, so 80 Millionen, von mir aus auch irgendwie ein paar mehr Millionen, aber dass man schon...
Kommt doch irgendwie drauf an, was man durchsetzen will. Also ja, wie weit man das, ne, Menschenrechte durchzusetzen. Also, ich meine, man hat ja sich auch darauf geeinigt, warum das nicht auch versuchen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie durchzusetzen, global auch. Ja. Das würde sich halt, allein nur Menschenrechte global durchzusetzen, würde sich vermutlich sau viel ändern, auch hier in Deutschland. Weil es würden vermutlich viele Sachen teurer werden, beispielsweise einfach schon, wenn Leute in ärmeren Ländern auch solche Arbeits- oder ähnliche, zumindest humane Arbeitsbedingungen hätten. Ne, allein da würde sich schon mega viel ändern. Das wäre ja schon auch ein großer Schritt. Ja. Das könnte ich mir schon aber auch eigentlich vorstellen. Denken ist ja nur die Frage, okay, wer setzt das durch? Wie setzt man das durch?
Ja.
Aber so eine offene Gesellschaft.
Aber meine Idee wäre dann zu sagen, okay, wir haben, also wenn man sich eine Ideal vorstellen will, dass man vielleicht im besten Falle möglichst viele offene Gesellschaften hat, um dann einen Einfluss zu nehmen auf die Welt und nicht eine offene Gesellschaft. Weil ich glaube schon, desto ja, wenn es eine gewisse Anzahl an Menschen irgendwann übersteigt, dass einfach auch so eine Überschaubarkeit und ein Falsifizieren einfach auch immer komplizierter wird und dann auch mit dann doch Unterschieden bei dem, wo ich groß geworden bin. Lebe ich auf einer Insel wie in Japan, habe ja, ganz andere Begebenheiten oder lebe ich hier in Deutschland oder im, weiß ich nicht, in Texas? Aus welcher Historie, aus welcher kulturellen Geschichte komme ich? Klar, Kulturen vermischen sich immer mehr und haben sich auch schon immer vermischt. Gleichzeitig gibt es da ja auch konstante Ebenen.
Ja, klar.
Und dann würde ich schon sagen, Größe der Gesellschaft hat schon auch eine Relevanz, wenn es um die Umsetzbarkeit von Falsifikation geht. Also wenn sich jetzt alle Wissenschaftler der Welt nur noch mit Psychologie befassen würden, dann weiß ich nicht, ob die Psychologie als Disziplin vorankommt. Sondern vielleicht ist dann auch immer einfach Chaos. Vielleicht auch nicht. Aber ich würde dann eher sagen, lass uns, so wie es in den Wissenschaften natürlich auch gemacht wird, aber jetzt auch im politischen, ja, möglichst viele offene Gesellschaften. Vielleicht einfach mit diesem Minimalprinzip der Falsifikation.
Ist vielleicht ein guter erster Schritt, weil selbst da sind wir ja noch weit von entfernt. Ja. Und dann könnte man vielleicht schauen, wobei aber vielleicht wäre es auch der bessere Schritt zu sagen direkt, nee, so, wir machen jetzt eine, ja gut, aber es wäre auch schon eigentlich schon wieder gar nicht mal so offen, wenn man sagt, und das ist so, wir bringen euch Demokratie. Das ist ein bisschen bescheuert eigentlich.
Ja.
Ein bisschen Widerspruch in sich.
Ja.
Ja, schwierig. Ich habe gerade gedacht, man könnte ja auch nur, wenn man jetzt so eine weltoffene Gesellschaft hätte, also eine Weltregierung, wenn man so will, dann macht die vielleicht nur ein Gesetz alle 4 Jahre oder so.
Ja, dann könnte man, ja, die Frage ist ja, können wir jetzt auch weiter spinnen, ne? Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen sehr in die Zukunft gerichtet, aber man könnte natürlich auch sowas sagen wie, naja, eine offene Gesellschaft, coole Idee, so, aber was ist, wenn dieser ganze Diskursquatsch, dieser rationale Diskursquatsch, dieses Kritisieren, das dauert mir zu lang. Es dauert zu lang und der Klimawandel ist dann vielleicht doch eine so überzeugende Dystopie. Wir brauchen jetzt doch die Experten, die Corona-Experten, die Philosophen, wer auch immer, die Klimaforscher, die jetzt die Entscheidungen treffen. Scheiß auf die Demokratie, scheiß drauf, was Micha und Jonas Eltern denken. Wir müssen die Menschheit retten. Wir sind einfach zu langsam.
Ist eine Debatte, ne? Vielleicht.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir kriegen es auch so hin.
Ja. Ja.
Weil, ja, keine Ahnung, gibt's ja, also, gibt ja auch einfach Gruppen, die das, weiß nicht, die dann deswegen natürlich schon sehr krasse Mittel auch einsetzen, um dagegen zu demonstrieren. Ne? Und gegen solche Leute, die dann vielleicht Dinge wählen, die bei dem Problem des Klimawandels nicht unbedingt zur Lösung beitragen.
Und Karl Popper würde, glaube ich, im Zweifel immer sagen, lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Wenn die Idee ist, von KlimaforscherInnen angenommen, die Macht zu übernehmen in einer Nation, so wie Deutschland zum Beispiel, um den Klima zu schützen, um das Klima zu schützen und deswegen die jetzt führende Regierung ermorden oder so.
Oder in dem Podcast hattest du das Beispiel 30% der Weltbevölkerung dezimieren.
Genau, dann lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Und im Zweifel ist es dann so, dass die Menschheit durch die Folgen der Naturkatastrophen, ja,
noch mehr verlieren.
Ja,
aber
dann ist das so. Im Zweifel
ist, man hat wenigstens nicht gepokert.
Ja.
Ja. Na gut, dann wäre es wenigstens auf eine Art selbst verschuldet, ne?
Ja.
Weil man hat es ja eigentlich im Griff alles.
Ja.
Man könnte ja eigentlich jederzeit sagen, wir hören jetzt auf damit, wenn ein politischer Wille da wäre. Das stimmt, also, ja.
Im Zweifel lasst Ideen sterben. Und nicht Menschen, ja. Was natürlich bei Papa vielleicht als letzten Punkt, ich weiß nicht, wie es so, wie geht's dir so? Ja, als letzten Punkt, dieses Falsifikationsprinzip hat natürlich auch wirklich insofern Schwächen in diesen Geisteswissenschaften. Also da haben wir ja gelegentlich Theorien, kurzer Wechsel quasi, da haben wir ja gelegentlich so richtig Theorien, die durch ein gewisses Prinzip schon möglichst viel erklären wollen. Und deswegen ja auch dann, weil sie so viel
Also Psychoanalyse meinst du gerade zum Beispiel?
Ja, ich kaufe was anderes. Wenn die quasi über ein großes Prinzip, Psychoanalyse auch, wobei vielleicht die moderne auch nicht. Das Problem ist, wenn die mit einem Prinzip fast alles erklären wollen, dann kann ich es nicht falsifizieren. Und dann sagt er, das ist nicht wissenschaftlich. Wenn die Theorie eine solche ist, alles ist Narration, alles ist Geschichte, dann kann ich damit alles erklären. Und wenn ich damit alles erklären kann, das ist ein so großes Prinzip, wie soll ich das falsifizieren? Das ist keine wissenschaftliche Hypothese. Oder auch, alles ist durch Macht durchtränkt, vielleicht so eine Foucault-Idee. Dann sagt er, also würde er sicherlich auch sagen, naja, also ey, Theorien brauchen möglichst, das muss konkret sein, das muss möglichst klein sein, damit kann ich nicht alle Probleme der Welt beantworten. Dann fehlt da etwas und dann kann ich es, wie soll ich es dann falsifizieren? Dann ist es wie Gott.
Na gut, aber kann man das nicht anwenden auf ein konkretes Beispiel dann irgendwie? Also jetzt, oder?
Naja, um das dann zu beweisen, meinst du?
Ja, oder zu falsifizieren.
Ja gut, du könntest natürlich falsifizieren, aber wenn etwas alles erklärt, dann wird es natürlich immer schwieriger.
Genau, das wird, ja, das auf jeden Fall. Nee, ich dachte nur gerade, okay, das ist mit dieser...
Und ist auch dann nicht
ein wenig, ist schwer, das zu überprüfen dann, ja. Solche großen Theorien oder auch vielleicht geisteswissenschaftliche Theorien.
Ja, solche Systemtheorien, also Theorien, die wirklich Systeme komplett erklären, da kann ich mir vorstellen, dass Papa
aber es sind halt
sagt, naja, wie soll ich das... Es muss halt wirklich überprüfbar sein. Im besten Falle auch durch Experimente, dass ich das widerlegen kann, dass das klar ist. Und das ist bei so ganz großen Ideen, die nicht richtig greifbar sind, natürlich total schwer. Und das ist eher dann Pseudowissenschaft. Würde ich mir vorstellen, würde er genauso sehen. Okay.
Da gibt es ja von Luhmann, der hat ja so Systemtheorien aufgestellt. Auch schwierig, ja. Also, dass er, Luhmann sagt, gut, ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, ne? Aber irgendwie so in dem Sinne von Gesellschaften bestehen aus unterschiedlichen Systemen oder Institutionen ist nur ein System, das mit anderen Systemen auch kommuniziert. Also er sieht alles so in Systemen, die ineinander eine eigene Logik haben.
Bis hin
so.
Zur Familie.
Genau.
Oder im eigenen
Organismus. So, eine Familie ist auch ein System, das eine eigene Logik hat. Unternehmen ist ein System, das eine Logik hat. Und das ist natürlich einfach, na gut, ist auch eine Hypothese. Die kannst du, weiß nicht, ist halt schwer, ja, ist schwer zu falsifizieren, ne? Das wäre doch ein Beispiel,
ja.
Dann, oder?
Ja.
Aber ist halt auch gleichzeitig etwas, wo man aber sagen kann, das bewährt sich. Oder das bewährt sich vielleicht nicht. Vielleicht kann ich es auch auf eine Art und Weise falsifizieren, aber halt irgendwie eben immer nicht so handfest. Es ist nicht wie 1 plus 1 ist 2.
Genau.
Das ist es nicht.
Und er hat eher so eine, dann doch so eine naturwissenschaftliche Idee, ja, von Wissenschaft und würde das schon sagen, das ist nicht klar.
Ja, okay, aber ich meine, ganz theoretisch hätte jetzt Luhmann gesagt, gut, Unternehmen sind ein System, das immer nach der Logik Geld oder kein Geld denken. Ne? Ist bestimmt Luhmann falsch zitiert, aber irgendwie so. Und dann kommt aber ein Unternehmen und das wirklich aus sich heraus sagt, ich verzichte jetzt auf Geld und auch nicht, um später mehr Geld zu machen, sondern ich schrumpfe mein Unternehmen, verzichte auf Geld, der Umwelt zuliebe. Und ich habe auch nichts davon. Ne? Also es ist wirklich aus diesem Grund heraus. Dann wäre das sozusagen widerlegt, dass das immer so ist, dass es das Unternehmen immer nur da so handeln in dieser Logik. Aber ja,
es
ist trotzdem so eine allumfassende Theorie.
Genau, wenn die allumfassend ist, dann weiß ich nicht, fällt mir ganz spontan ein, dann ist es halt einfach kein Unternehmen mehr. Also das, was du gerade geschildert hast, ist dann vielleicht einfach ein guter Verein. Also wenn ich die Kriterien als Unternehmen,
dann würde sich diese Theorie bewähren, ja, aber auch weiterhin.
Genau, aber dann ist halt alles ein Unternehmen, was definiert ist als Unternehmen. Und Karl Popper findet Definitionen sowieso immer schwierig, weil Definitionen sind immer...
Ist das nicht zu handfest, alles?
Ja, und zu starr. also Karl Popper sagt auch, so, wenn ich mich richtig daran erinnere, naja, Definitionen sind eigentlich scheiße. So, also ich kann Gerechtigkeit definieren, dann habe ich da irgendwie eine Idee und die ist total konkret oder was. Was ja im Umkehrschluss heißen würde, wenn jemand Gerechtigkeit nicht definieren kann, dann weiß er nicht, was Gerechtigkeit ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also er hat da auch eine Schwierigkeit mit so ganz starren Ideen.
Ja.
Als ein Prinzip oder als eine Wichtigkeit. Und ja, auch so etwas wie, ja, so schwierige oder so große Theorien, die nicht wirklich falsifizierbar sind, ne? Also so phänomenologische oder tiefenpsychologische oder systemtheoretische, ne? Das wäre ja auch mit diesen, alles ist irgendwie, alles ist eingebettet in die beste Geschichte gewinnt, alles ist immer durchtränkt durch so eine Heldengeschichte, ist jetzt gar nicht so wichtig, aber ne, das ist alles so große Theorien, ja, dann kann auch Karl Marx sagen, das und das. Wie soll ich das falsifizieren?
Mhm. Vor allem, wenn du dann politische Forderungen ja. auch hast ja. und da über Leichen gehst. Ja. Das ist ja auch
wichtig. Ja, ja, genau. Aber auch im wissenschaftlichen Diskurs, auch da muss ich Theorien, also die beste Theorie ist eine, die sich bewährt und bewährt auch im Sinne von möglichst wenig Vor-, also möglichst wenig Annahmen und dann noch, dass diese nicht falsifizierbar sind. Also, keine Ahnung, ich lasse meine Tasse hier fallen und die geht kaputt. Das ist vielleicht eine geringe Annahme von Schwerkraft. Und das kann ich jetzt, bin ich auf der Suche, das zu falsifizieren. Ja. Und das ist ein Unterschied, als wenn ich sagen würde, alle Menschen sind autopoetische Systeme. Also Systeme, die sich in mir immer wieder selbst erhalten wollen.
Hm. Ja, ich verstehe schon. Ja, das ist was, das ist ein ganz anderes Level.
Ja.
In Fall.
Ja. Was aber natürlich auch den Reiz von Geisteswissenschaften ausmacht.
Klar,
den Reiz von Philosophie so, ausmacht. Ja. Das sind ja auch
man
die
erklärt
großen,
sich so die Welt.
Das sind metaphysische Fragen. Ne? Das sind Fragen im Endeffekt über die Physik hinaus.
Ja.
Ja. Da sind vielleicht aber auch die Grenzen von Papa. Gleichzeitig aber auch total wichtig, sich immer dieses wissenschaftliche Prinzip im, ja, das auch beizubehalten, anzuwenden. Hm. Oder vielleicht auch manchmal zu sagen, okay, dann denken wir. Also auch Niklas Luhmann, also eine Systemtheorie könnte man ja auch kleiner denken und dann voranschreiten.
Bestimmt, ja.
Ja.
Ja. Ja, gut. Das, jetzt sind wir wirklich auch nochmal, ich habe das Gefühl, ein bisschen abgeschwiffen teilweise.
Aber das ist ja auch links und rechts.
Aber genau, ja, ja, nö, auf jeden Fall. Wir sind von Popper ausgegangen und haben da uns treiben lassen ja. Mit seiner Philosophie. Ja. Fand ich sehr interessant. Ne? Ja. War doch ein schönes Gespräch.
Absolut. Und noch als Schlusswort von mir, vielleicht ein bisschen gemein jetzt, aber ich glaube auch nochmal, ja, kritischer Rationalismus, Wissenschaften total gut, so, in gewissen Sphären. Politisch als Grundprinzip auch wichtig. Gleichzeitig sind nicht alle, die einen Persönlichkeitstest machen, Rationalisten. Und auch das, was Jona vorhin gesagt hat, Gefühle sind schon sehr wichtig und nicht ohne Grund gibt es riesige Shows bei den amerikanischen Wahlen. Also ich glaube...
Ja, aber sollten wir diese Gefühle nicht eigentlich rauslassen? Weil sind sie nicht eigentlich scheiße? Weil wir haben doch moralische auch nicht... Wir haben ja nicht moralische Gefühle, nach denen wir uns nur richten.
Das
auch,
sagst du jetzt.
Aber richtiger wir haben doch richtig... Also was ja eigentlich zählt, sind doch moralische Prinzipien.
Das wäre Kant,
ja.
David Hume oder Schopenhauer oder so würden ja natürlich anders argumentieren. Wir sagen nein. Die Gefühle sind entscheidend. Und ich wäre auch Team Gefühle. Vielleicht müssen wir mal so eine Martha-Nussbaum machen und gucken, was eigentlich politische Gefühle sind. Was hat Zorn, Angst, Hass, Liebe damit zu tun?
Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und interessant. Gerade auch jetzt nach diesem Gespräch darauf aufbauend. Wäre auch cool. Ja, weil ich das irgendwie, weiß nicht, bin ja schon Team rational im positivsten Sinne, ohne dass ich jetzt Gefühle verneine, ne, aber irgendwie, wenn es darum geht, politische Sachen zu entscheiden, kann ich ja nicht nur auf mein Gefühl hören, ne, weil sonst ist ja, mein Gefühl sagt ja immer, wir hatten im Podcast dieses eine Beispiel mit dem Typen, der schmatzt in der Bahn und ich toleriere den.
Ja.
Mein Gefühl sagt mir, der Typ kriegt auf die Fresse. So, mein Gefühl sagt mir, Polizei kommt gleich in die Bahn rein und verprügelt diesen Typen für mich. Das sagt mir mein Gefühl mehr.
Ich frage, ob das dein Gefühl sagt. Vielleicht sagt dein Gefühl auch, ich bin eigentlich ja, ein bisschen genervt, aber genervt entspannt.
Nee, mein Gefühl sagt mir, dieser Typ kriegt auf die Fresse.
Die Frage ist, wie entsteht das Gefühl?
Ja gut, dann wären wir jetzt wieder bei der Psychoanalyse, die du gleich mit mir machst. Aber das dann
nicht. Das wäre eher Verhaltenstherapie, aber ja.
Oder das. Da machen wir aber dann das Mikrofon endgültig aus. Das hört ihr jetzt nicht mehr, das kriegt ihr jetzt nicht mehr mit, wie Micha er versucht, meine Gefühle, wenn denn welche vorhanden sind, zu analysieren.
Ansonsten, was mir noch ganz kurz einfällt, die Folge wurde abgestimmt, ne? Das war die erste. Oh, die zweite Folge?
Die zweite.
Aber die Folge, auch nochmal, um das irgendwie transparent zu machen, ey, die habt ihr euch gewünscht. Also die, die bei Patreon sind.
Ja.
Die wollten sich nicht mit Was ist Kunst befassen.
Genau, wir haben vorgeschlagen, wollen wir Was ist Kunst? Und ihr habt es erfolgreich abgewählt.
Ja.
Und stattdessen Kai Popper.
Ja, was genau. War das andere? Frankfurter Schule oder so? Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Was ist Kunst? War es nicht noch eine Frau auch als Philosophin?
Nee. Ein offeneres Thema.
Naja, es waren auf jeden Fall ein paar zur Auswahl. Was ist Kunst? Auch sehr spannend. Machen wir auch noch, hoffentlich, weil finde ich.
Ich glaube, Frankfurter Schule.
Würde ich wählen. kann auch sein, ja. Na gut, aber du hast ganz, ganz recht.
Ja.
Dieses Thema wurde von euch da draußen
gewünscht.
Bestimmt gewünscht und ja, hat doch gut geklappt.
Ja.
Cool, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Ja.
Und ja, du wolltest noch was sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, wer sich noch mit Kai Popper befassen möchte und beschäftigen will, der hat auch noch was zu so einer Drei-Welten-Theorie gesagt und etwas zu Geist und Seele und Leib-Seele-Problem gesagt, auch super interessant. Kann man machen. Und was auch der Positivismusstreit damit alles zu tun hat, versteht man jetzt vielleicht noch nicht, aber da gibt es noch einiges zu entdecken. Also, auf geht's.
Ja, okay, cool. Also vielleicht noch eine Karl-Popper-Folge irgendwann.
Ja, mal schauen. Keine Ahnung.
Mal gucken. Okay, super. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.